ARD Sounds.
Ein Wecker klingelt an einem Morgen in Reykjavik. Eigentlich beginnt jetzt ein ganz normaler Tag in der Hauptstadt Islands. Doch irgendwas ist anders. In Büros fehlen Menschen, Kindergärten bleiben geschlossen. Auch am Hafen wird viel weniger gearbeitet, Busse fallen aus. Mit jeder Stunde wird deutlicher, überall fehlt eine bestimmte Gruppe an Personen. Und plötzlich steht ein ganzes Land vor einer Frage, die sonst oft übersehen wird. Was passiert, wenn alle Frauen plötzlich nicht mehr arbeiten? Meine allerliebsten Mäuse des Wissens, ich heiße euch ganz herzlich zu unserer neuen Folge willkommen, die sich heute mal wieder um ein Ereignis drehen wird. Denn ihr habt euch für den isländischen Frauenstreik entschieden und der hat es echt in sich. Wieso wird damals überhaupt in Island gestreikt? Wie sehr bricht das öffentliche Leben zusammen, wenn alle Frauen beschließen, nicht zu arbeiten? Und welche Folgen zieht dieser 24. Oktober 1975 mit sich? All das beantworten wir euch jetzt, denn ihr hört Wissen mit Zoe. Kapitel 1: Ein Land, das Gleichheit verspricht, aber sie nicht lebt. Heute, also 2026, gilt Island als eines der fortschrittlichsten Länder der Welt. Viele assoziieren den isländischen Staat sofort mit einer sehr starken Rolle der Frau, mit Gleichberechtigung. Dazu natürlich auch noch die beeindruckenden Landschaften. Es klingt wie der perfekte Ort. Doch im Jahr 1975 sieht die Wirklichkeit anders aus. Frauen verdienen damals für dieselbe Arbeit deutlich weniger als Männer. In den Chefetagen im Parlament und an den entscheidenden Schaltstellen des Landes sind fast ausschließlich Männer zu finden. Viele Frauen arbeiten zwar bereits viel, doch für die meisten wartet nach Feierabend zu Hause noch eine zweite Schicht. Sie kochen, putzen, waschen Wäsche, kümmern sich um Kinder oder pflegen Angehörige. Ihr kennt das schon aus Folge 33, nennt sich Care-Arbeit. Und die ist unglaublich wichtig, sie hält ganze Familien zusammen. Wird aber im Gegenzug von vielen als selbstverständlich angesehen und taucht natürlich in keiner Lohnabrechnung auf. Das Ganze ist schon seit vielen Jahrzehnten so, doch hier in den 70ern beginnen einige Frauen sich mit diesem Ungleichgewicht zu beschäftigen. Der entscheidende Anstoß kommt damals aus New York. Dort erklären die Vereinten Nationen nämlich das Jahr 1975 zum Internationalen Jahr der Frau und rücken damit Gleichberechtigung weltweit in den Mittelpunkt. Plötzlich sehen sich Gewerkschaften und auch Regierungen gezwungen, sich mit Themen wie Diskriminierung und Frauenrechten auseinanderzusetzen. Auch in Frauenvereinen wird stundenlang über Löhne, politische Mitsprache und den unsichtbaren Alltag unzähliger Frauen diskutiert. Man überlegt, wie man dagegen vorgehen, wie man das Ganze sichtbar machen kann. Sie wollen dabei ganz bewusst nicht auf einen klassischen Streik setzen, also einfach nur nicht zur Arbeit gehen. Schließlich sollen auch Hausfrauen, Studentinnen und Frauen ohne festes Arbeitsverhältnis mitmachen können. Denn das Problem der Ungleichheit betrifft alle von ihnen. Also wählen sie einen anderen Weg. Sie nennen die Aktion den Frauenfreien Tag. Das Prinzip dahinter ist ziemlich simpel. Jede isländische Frau soll für einen Tag alles liegen lassen. Alles, was sie sonst machen würde. Das bedeutet keine Büroarbeit, keine Fabrikschicht, kein Unterricht, auch keine Care-Arbeit zu Hause, also kein Kochen, keine Kinderbetreuung, keine Wäsche, keine Einkäufe. Damit diese Idee das ganze Land erreicht, bauen die Initiatoren in wenigen Wochen ein beeindruckendes Netzwerk auf. Mehr als 50 unterschiedliche Organisationen schließen sich zusammen. Sie verschicken zehntausende Informationsbriefe, drucken Plakate und Aufkleber und sprechen mit Frauen in Betrieben, Schulen und Gemeinden. Dann kommt er langsam näher. Der 24. Oktober 1975. Der Tag, an dem Island stehen bleiben soll. Bei den Organisatoren macht sich Aufregung breit. Monatelang hat man sich vorbereitet. Jetzt steht die entscheidende Frage im Raum. Machen wir alle gemeinsam mit? Kapitel 2: Eine sonderbare Stimmung. Es ist eine unglaubliche Anspannung, die am Morgen des 24. Oktober 1975 herrscht. Auf den ersten Blick wirkt alles normal. Menschen machen sich auf den Weg zur Arbeit, Geschäfte öffnen ihre Türen. Doch schon nach kurzer Zeit wird klar, dieser Freitag wird in die Geschichte eingehen. Denn der Aufruf hat tatsächlich funktioniert. Zur Arbeit in Bussen, Bahn und Autos sitzen fast ausschließlich Männer. 90% der Frauen haben sich dem frauenfreien Tag angeschlossen. Überall im Land bleiben sie ihrer Arbeit fern. Und nicht nur in Büros, Geschäften oder Fabriken. Sondern auch zu Hause bleiben Kochtöpfe kalt, Wäschekörbe unangetastet und Kinder werden nicht wie selbstverständlich von ihren Müttern betreut oder zur Schule gebracht. Zum ersten Mal fällt gleichzeitig die bezahlte und die unbezahlte Arbeit aus. Frauen versammeln sich in Lokalen, auf Plätzen, nehmen an großen Kundgebungen teil. Und Island gerät plötzlich aus dem gewohnten Rhythmus. Fabriken müssen ihre Produktion unterbrechen, weil ein großer Teil der Belegschaft fehlt. Kindergärten und Schulen schließen ihre Türen, Unterricht fällt aus. In Büros bleiben Schreibtische leer, viele Geschäfte öffnen gar nicht. Flugzeuge können nicht abheben, weil die Stewardessen fehlen. Und auch das Telefon ist kaum zu nutzen. Denn damals müssen die Anrufer noch von Mitarbeiterinnen der Telefongesellschaft mit der richtigen Nummer verbunden werden. Erst jetzt wird so richtig sichtbar, wie viele Bereiche des täglichen Lebens auf Frauen angewiesen sind. Und so verändert sich auch der Alltag vieler Männer. Viele müssen ihre Söhne und Töchter kurzerhand mit zur Arbeit nehmen, da es einfach keine Betreuung gibt. In Banken, Werkstätten und Büros sitzen plötzlich Kinder zwischen Aktenordnern und Schreibmaschinen. Manche Arbeitgeber verteilen Papier, Buntstifte und Süßigkeiten, damit die Männer überhaupt arbeiten können. Andere Väter bleiben gleich ganz zu Hause. Und da merken sie zum ersten Mal, wie viel Organisation hinter einem scheinbar gewöhnlichen Familientag steckt. Einkaufen, waschen, putzen, kochen, Erziehung, parallel vielleicht noch ein Teilzeitjob. Das ist ziemlich heftig für einige. Dieser 24. Oktober wird ein sehr spezieller Tag und bleibt den Männern als langer Freitag in Erinnerung. Sogar Hotdogs werden knapp. Ihr fragt euch jetzt wahrscheinlich, was haben denn jetzt Hotdogs damit zu tun? Das könnte ich euch erklären. Aber noch viel besser kann das die aktuelle isländische Präsidentin Halla Thomasdottir.
Hot dogs sold out in Iceland that day because apparently that was the only meal that many men could cook at the time.
Ja, richtig gehört. Kochen ist damals ja klare Aufgabe der Frau. Daher fehlen vielen Männern die Fähigkeiten und das Wissen, was man so zubereiten könnte. Also machen es sich viele sehr einfach. Und so sind schon vormittags in zahlreichen Geschäften Würstchen und Hotdogs fast restlos ausverkauft. Am Nachmittag richtet sich der Blick des ganzen Landes nach Reykjavik, in die Hauptstadt Islands. Auf dem Reykjatorg, dem zentralen Platz der Hauptstadt, strömen Zehntausende Frauen zusammen. Überall sind Plakate zu sehen, Lieder erklingen und Rednerinnen fordern gleichen Lohn, mehr politische Mitsprache und echte Gleichberechtigung. Für ein Land mit nur rund 220.000 Einwohnern ist diese Menschenmenge überwältigend. Doch der Protest endet nicht an den Stadtgrenzen. Auch in kleineren Orten und abgelegenen Fischerdörfern finden Versammlungen statt. Über 20 Kundgebungen im ganzen Land. Als am Abend die Radiosender aus allen Regionen Islands berichten, wird endgültig klar, dass dieser Tag weit mehr ist als eine Demonstration. Ein ganzes Land erlebt für wenige Stunden, was geschieht, wenn die Arbeit von Frauen plötzlich verschwindet. Es wird zu einer Botschaft, die niemand mehr übersehen kann. Kapitel 3: Ein neues Island. Der Morgen nach dem frauenfreien Tag beginnt ruhig. Doch in Island fühlt sich nichts mehr an wie zuvor. Die Straßen sind wieder voller Menschen, die auch samstags arbeitenden Fabriken nehmen ihre Arbeit auf. Und auch in den Familien kehrt langsam der gewohnte Alltag wieder. Trotzdem bleibt etwas zurück, das niemand mehr übersehen kann. Zum ersten Mal hat ein ganzes Land erlebt, wie viele Aufgaben Frauen jeden einzelnen Tag übernehmen. Daraufhin beginnen überall Gespräche. In Zeitungen, im Radio, in Betrieben und am Küchentisch diskutieren Menschen über eine Frage, die lange kaum gestellt wird. Warum wird die Arbeit von Frauen oft deutlich weniger geschätzt? Sowohl die zu Hause als auch die in unzähligen Jobs, die wirklich unverhältnismäßig viel schlechter bezahlt wird. Genauso rückt die Frage in den Mittelpunkt, weshalb so wenige Frauen politische Verantwortung tragen und weshalb Hausarbeit fast automatisch als ihre Aufgabe gilt. In den kommenden Monaten werden viele Debatten geführt. Auch von Männern, viele von ihnen setzen sich nun viel stärker für Frauenrechte ein. Und schon ein Jahr später folgt ein erster großer Schritt. 1976 verabschiedet Island ein neues Gleichstellungsgesetz. Es soll Frauen und Männern dieselben Rechte zusichern und Diskriminierung bekämpfen. Ein erster Schritt. Die Ungerechtigkeit verschwindet nicht sofort, doch die Richtung ist klar. Von diesem Moment an wird Gleichstellung zu einer dauerhaften politischen Aufgabe. Immer mehr Frauen beginnen, sich in Parteien, Gewerkschaften und öffentlichen Ämtern zu engagieren. Sie bekommen eine Stimme. So entstehen nach und nach neue gesetzliche Regelungen für Familien, Elternzeit und gleiche Chancen im Berufsleben. Doch das ist noch nicht alles. Es folgt ein neues verpflichtendes System für Unternehmen. Diese müssen von diesem Zeitpunkt an nachweisen, dass Frauen und Männer für gleichwertige Arbeit denselben Lohn erhalten. Und 5 Jahre nach dem Frauenfreien Tag folgt ein Meilenstein, den die gesamte Welt mitbekommt. 1980 wird Vigdís Finnbogadóttir zur Präsidentin Islands gewählt. Sie ist damit die erste Frau der Welt, die durch eine demokratische Wahl an die Spitze eines Staates gelangt. Gänsehaut. Für viele Mädchen und junge Frauen verändert dieses Bild alles. Nicht nur in Island, die Bilder gehen um die Welt. Viele Historikerinnen und Historiker betrachten diese Wahl heute als Startschuss für ein globales Umdenken. Nicht überall, aber in sehr vielen Ländern wird die Rolle der Frau stark hinterfragt, Anpassungen getroffen, neue Gesetze verabschiedet. Wir sind heute noch nicht bei vollständiger Fairness und Gleichberechtigung zwischen allen Geschlechtern angekommen. Aber wir sind auf dem richtigen Weg, vor allem Island. Es ist heute einer der fortschrittlichsten Staaten der Welt, vor allem wenn es um die Rechte von Frauen geht. Nirgendwo ist die Gender Pay Gap, also der Unterschied zwischen männlicher und weiblicher Bezahlung, so niedrig. Die Lücke ist fast geschlossen. Isländische Frauen sind auch in der Politik deutlich stärker als im globalen Durchschnitt. Eltern teilen sich auch häufiger die Verantwortung für Kinder. Eine tolle Entwicklung, von der sich, unserer Meinung nach, einige politische Systeme eine Scheibe abschneiden könnten. Zusammenfassung. 1975 gilt Island zwar schon als modernes Land, doch echte Gleichberechtigung ist noch lange nicht erreicht. Frauen verdienen weniger als Männer und übernehmen auch noch den größten Teil der Care-Arbeit, also Arbeit im Haushalt mit Kindern und der Pflege Angehöriger. Angestoßen durch das internationale Jahr der Frau entsteht deshalb eine mutige isländische Idee. Für einen Tag wollen Frauen ihre bezahlte und unbezahlte Arbeit niederlegen. Und am 24. Oktober 1975 ist es soweit. 9 von 10 Frauen schließen sich der Bewegung an. Büros bleiben leer, Fabriken geraten ins Stocken, Schulen und Kindergärten müssen improvisieren. Viele Männer merken plötzlich, wie viel Arbeit sonst unsichtbar von Frauen getragen wird. Island erlebt für 24 Stunden, was passiert, wenn Frauenarbeit verschwindet. Und genau das verändert das Land enorm. Schon 1976 folgt ein Gleichstellungsgesetz. In den Jahren wird der Weg freigemacht für viel mehr öffentliches Engagement von Frauen. 1980 dann eins der größten Highlights. Vigdís Finnbogadóttir wird die erste demokratisch gewählte Präsidentin der Welt. Der 24. Oktober, der 1975 Frauenfreie Tag, bleibt in Island daher bis heute ein Symboltag. Immer wieder nutzen Frauen ihn weltweit, um auf ungleiche Bedingungen aufmerksam zu machen. Wir sind, wie gesagt, natürlich noch nicht am Ende der Entwicklung, aber gerade in Zeiten, wo man von so vielen negativen Nachrichten liest, ist diese Entwicklung rund um Island doch mal eine wirklich schöne. Ey, das war wirklich eine richtig, richtig coole Folge. hat uns auch wieder emotional wirklich mitgenommen und zeigt, dass sich manchmal erst etwas verändern kann, wenn gestreikt wird. Um mal zu zeigen, was eine Personengruppe wirklich durchmacht. Und noch viel schöner, dass sich das dann auch noch so gelohnt hat. Island ist wirklich ein Vorbildsland. Und klar läuft da auch nicht alles perfekt, das ist uns ganz wichtig, hier auch kurz zu sagen. Aber wir wollen uns ja auch mal auf die schönen Dinge konzentrieren. Macht man irgendwie viel zu selten. Haut gerne alle Fragen rund um den Frauenstreik raus, beantworten wir euch dann nächste Woche. So wie jetzt alles rund um unsere Heldin der letzten Woche, Harriet Tubman. Die erste kommt von Paula mag Dosenravioli und Suppe. Auch ein sehr interessanter Name. Zoe, mussten schwangere Frauen, die versklavt waren, auch arbeiten? Und die Antwort lautet leider ja. Auch schwangere versklavte Frauen müssen damals fast immer bis kurz vor der Geburt die harte Arbeit auf den Feldern oder im Haushalt fortsetzen. Auch schon wenige Wochen nach der Entbindung wurden die Mütter wieder gezwungen, mit anzupacken, während ihre Säuglinge oft von älteren Kindern oder älteren versklavten Frauen betreut werden. Die Sklavenhalter zeigen in dieser Zeit meist keine Rücksicht, also alles echt hart. Nummer 2 hat Vicky gestellt. Was war eigentlich mit Harriets Liebesleben? Harriets Liebesleben war eher kompliziert. Sie heiratet zuerst John Tubman, einen freien schwarzen Mann. Aber als Harriet fliehen will, will er nicht mitkommen und heiratet eine andere Frau. Später heiratet Harriet Nelson Davis, einen Bürgerkriegsveteran. Mit ihm adoptiert sie dann sogar eine Tochter. Die nächste ist von Justine. Den Namen lese ich übrigens ziemlich oft, also Hut ab, du stellst immer sehr, sehr gute Fragen. Gab es damals einen Unterschied zwischen versklavten Männern und Frauen? Ja, einen Unterschied gibt es tatsächlich. Versklavte Männer müssen oft sehr schwere körperliche Arbeit machen, zum Beispiel auf Feldern oder mit Holz und Werkzeugen. Versklavte Frauen müssen diese harte Arbeit auch verrichten, aber zusätzlich oft im Haus dienen, weiße Kinder versorgen und sind besonders von sexualisierter Gewalt und sogenannter reproduktiver Ausbeutung betroffen. Also dem Zwang, weitere versklavte Kinder zu bekommen. Dann will Clara Johanna Pass wissen, ob Harriet eigentlich alleine bei der Flucht war. Ihre allererste eigene Flucht im Jahr 1849 tritt Harriet Tubman zunächst mit ihren beiden Brüdern an, die jedoch aus Angst vor Entdeckung schnell wieder umkehren. Daraufhin schafft Harriet den gefährlichen Weg in die Freiheit nach Pennsylvania ganz allein. Nummer 5 kommt von Nela. Zoe, welches Land oder welche Region war denn die erste bzw. die letzte, die die Sklaverei abgeschafft hat? Also das erste Land der Moderne, das die Sklaverei bedingungslos und dauerhaft abschafft, ist die Republik Haiti im Jahr 1804, nach einer erfolgreichen Sklavenrevolution. Auf der anderen Seite der Geschichte steht das afrikanische Land Mauretanien, welches die Sklaverei als weltweit allerletzter Staat erst im Jahr 1981 offiziell per Gesetz verbietet. Und die letzte Frage für heute hat Mia gestellt. Denn Mia hat sich nochmal die Folge über Rosa Parks angehört. Dabei ist ihr aufgefallen, dass Rosas Großvater früher auch versklavt war. Sie hat dann sogar selber recherchiert und rausgefunden, dass er befreit wird. Und da fragt sie sich natürlich, hat Harriet damit was zu tun? Also erstmal voll schön, dass ihr unsere Folgen so aufmerksam hört, das freut uns total. Und auch eine super spannende Recherche. Tatsächlich wird Rosa Parks Großvater in einer sehr ähnlichen Zeit befreit, zu der auch Harriet die vielen Rettungsaktionen durchgezogen hat. Allerdings gibt es keine Berichte von Überschneidungen. Auch kannten sich Harriet Tubman und Rosa Parks nicht persönlich. Sie waren aber trotzdem in ihrem Kampf gegen Rassismus vereint. Und damit sind wir dem Ende mal wieder nah. Aber noch nicht ganz. Ihr wisst, was jetzt kommt, oder? Ihr habt wieder die Wahl zwischen den folgenden drei Ladies. Als erstes Rosalind Franklin, eine Chemikerin und Pionierin der DNA-Forschung, deren entscheidende Entdeckungen lange Zeit nicht angemessen gewürdigt werden. Dann Ada Blackjack, eine junge Frau aus Alaska, die eine gescheiterte Arktis-Expedition überlebt und monatelang ganz allein im ewigen Eis ums Überleben kämpft. Und Fatima Al-Fahiri. Sie ist die Gründerin der ältesten noch bestehenden Universität der Welt und setzt mit ihrem Einsatz für Bildung ein Zeichen, das bis heute nachwirkt. Wir sind gespannt, wer es dieses Mal wird. Gibt's dann am Mittwoch um 23.59 Uhr. Bis dahin ganz viel Liebe an jeden Einzelnen von euch und für weniger Wissen, entfolgt uns.
Fritz ist eine Produktion des RBB.